Wir nehmen bitte Platz. Wir können natürlich im Stehen weitermachen, aber das würde also für die nächsten 2 Stunden zu viel sein. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, so achtet uns sorgfältig darauf, wie ihr wandelt. So beginnt dieser Predigtext. Er ist der Teil eines größeren Abschnittes, der bereits im Kapitel 4, Vers 17 wie folgt beginnt. So sage ich nun, bezeuge dem Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt, wie die anderen Völker wandeln, und zwar in der Nichtigkeit ihres Sinnes. Ihr Verstand ist verfinstert. Sie sind fremd geworden dem Leben, das aus Gott ist. So ist es nicht gedacht. Unser Lebensstil, unser Lebenswandel kann so oder so aussehen. So schreibt es Paulus. Das mit dem Lebenswandel wollen wir uns aber etwas genauer anschauen. Jeder von uns weiß, um vorwärts zu kommen, muss man einen Schritt vor den anderen setzen. Dafür haben wir in der Regel 2 Beine mitbekommen. Ja, ein Schritt links, ein Schritt rechts. Links, rechts. Mein Freund Bernhard von der Klostermühle, der war darin eine Ausnahme. Bei einem schweren Autounfall vor vielen Jahren hat er sein Bein verloren, aber nicht seinen Humor. Er hat immer gesagt, fröhlich verkündet, mit einem Bein bin ich schon im Himmel. Womit er recht hatte. Im Grunde genommen sollten wir alle als Christen schon mit einem Bein im Himmel sein, auch wenn wir mit 2 Beinen unterwegs sind. Wie gesagt, ganz anders sieht es nun hier bei Paulus aus. Und ich meine, dass er in unserem Predigtext 2 Schritte im Blick hat, durch die wir in unserem Leben vorwärts kommen. Der erste Schritt, seid gefüllt mit guten Gedanken. Der zweite Schritt, seid gefüllt mit Gottes Geist. Nun heißt es nicht, achtet sorgfältig darauf, wo ihr wandelt, sondern wie ihr wandelt. Wie euer Lebenswandel aussieht, euer Lebensstil, eure Lebensführung, euer Lebenskonzept. Damit ihr nicht auf der Stelle tretet, um weiterzukommen, sondern an das Ziel eures Lebens reicht und dort ist erreicht. Im Sommer war ich in Tirol und erlebte dort, wie ein Seiltänzer in etwa 30 Meter Höhe über uns hinwegspazierte, wirklich hinwegspazierte. Faszinierend und atemberaubend zugleich, ohne Sicherung. Er marschierte einfach über das Seil, setzte sich auf der Mitte auf das Seil drauf, ruhte sich aus, ohne irgendwas in der Hand zu haben, stand wieder auf und ging weiter. In schwindelnder Höhe, als ob es die selbstverständlichste Sache der Welt ist. Er setzte einen Schritt vor den anderen. Entscheidend war dann nicht das Wo, das war klar, das war vorgegeben auf dem Seil, sondern das Wie. Da hätten manche von uns Schwierigkeiten gehabt, sogar ich, über das Seil einfach hinweg zu spazieren. Aber genau das ist das Anliegen des Paulus. Wir müssen wissen, wie wir leben, wie unser Lebenswandel, unser Lebensstil als Christen aussehen muss, um ans Ziel zu kommen. Und dazu gehören 2 Schritte. 2 Schritte, die auch die kleine Salome eines Tages gehen wird oder vielleicht auch schon probiert hat, wie jeder von uns, damit wir weiterkommen im Leben, damit wir ans Ziel kommen unseres Lebens. Und diese 2 Schritte stehen einmal für die menschliche und zum anderen für die göttliche Seite. Seid gefüllt mit guten Gedanken, ist das Erste. Warum? Weil deine Gedanken den Weg bestimmen und darüber bestimmen, was du redest, was du tust, was du fühlst, was du willst. Im Talmud finden wir diese hilfreichen Worte: Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Taten. Achte auf deine Taten, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter und der wird dein Schicksal. Das heißt also, unsere Gedanken sind es, die wir weise gebrauchen müssen, damit wir handeln. Und die Frage ist natürlich, wozu benötigen wir es eigentlich, weise zu sein, Lebensweisheit einzuüben? Weshalb tun wir nicht einfach das, worauf wir Lust haben? Das ist doch viel einfacher und lustiger. Nun, nicht alles, worauf ich gerade Lust habe, ist gut für mich. Einiges kann später zu einem richtigen Problem werden. Darüber lesen wir zum Beispiel im Buch der Sprüche, und das ist ja voll von diesen Lebensweisheiten. Vorgestern war es in der Losung drin, Sprüche 21, Vers 21. Wer der Gerechtigkeit und der Güte nachjagt, der findet Leben, Gerechtigkeit und Ehre. Und dann zwei Beispiele hinterher, Vers 23 im selben Kapitel. Wer seinen Mund und seine Zunge bewahrt, der bewahrt seine Seele vor Angst. Also es kommt darauf an, was ich tue, damit es entsprechende Folgen hat. Oder Vers 25, was für uns natürlich nicht zutrifft. Der Faule stirbt über seinem Wünschen, denn seine Hände, die wollen nichts tun. Anweisungen zur Lebensweisheit, Ermutigungen und Ermahnungen, Ratschläge für ein gottgefälliges Leben. Das finden wir in den Sprüchen und in der anderen Weisheitsliteratur. Und ganz konkret führt jetzt Paulus für den weisen Wandel auch an den Umgang mit unserer Zeit. Dazu brauchen wir ebenfalls weise Entscheidungen. Was machst du mit deiner Zeit? Wie und wozu nutzt du sie? Ganz ehrlich, womit beschäftigst du dich am allermeisten? Und wer profitiert davon? Fragen, die weise beantwortet werden wollen. Eigentlich heißt es hier im Urtext, kaufe die Zeit aus. Das heißt auch, mach das Beste aus der Zeit. Nutze die Tage, die Wochen, die Monate, die du hast. Das war ja immer die Frage, als ich noch eingespannt war, heute ja nicht mehr, beruflich eingespannt. Ich wohnte im Schloss, an dem Ort, wo ich auch arbeitete. Und da gab es immer diese Spannung zwischen Beruf und Familie. Wenn ich unten im Hause war, hatte ich das Gefühl, ich sollte oben sein. Wenn ich oben war, hatte ich das Gefühl, ich müsste jetzt wirklich unten sein. Es war immer so ein Leben im Spagat. Aber dann lernte ich eine ganz wichtige Lektion, die mir mein Herr mit auf den Weg gegeben hat. Lutz, wohin du auch gehst, geh hin mit ganzem Herzen. Geh hin mit deinem ganzen Herzen. Und zwar geh mit mir. Dann passt es. An seiner Hand unterwegs zu sein, heißt auch, das richtige Maß zu finden in der Balance. Ja, ich habe die Entdeckung gemacht, dass ich am besten fahre, wenn ich Gott darum bitte, mir Weisheit zu schenken. Wie es in Jakobus 1, Vers 5 so wunderbar heißt, wenn aber jemandem unter euch Weisheit mangelt, und es hat mir oft gefehlt daran, wenn aber jemandem unter euch an Weisheit mangelt, der bitte Gott darum, der jedem gern gibt und nichts vorenthält, so wird sie ihm gegeben werden. Und ihr Lieben, das habe ich erfahren. Ich habe Weisheit nicht immer und nicht immer gerade rechtzeitig, aber immer wieder und immer öfter bekommen. Aber nun lesen wir weiter. Diese Weisheit für die richtige Zeitgestaltung, die gilt auch für die bösen Tage. Das steht hier wunderbar Nutze die Zeit gut. Aber vergiss nicht, es sind auch keine guten Tage, in denen du vielleicht lebst. Tage, in denen es dir gar nicht gut geht. In denen du dich krank fühlst, überfordert, wo dir die Umstände über den Kopf wachsen, wo du vielleicht nicht mehr ein- noch ausweist. Kennen wir die nicht alle, diese Tage? Kommt euch das nicht auch sehr bekannt vor? Wir sind unterwegs in einer Welt, die nicht immer gut ist und wo es nicht immer gut zugeht. Und es wird Tage geben, wo uns alles eben an Gegenwind entgegenbläst. Aber wisst ihr, Widerstand und Feindschaft können uns stark machen. Natürlich gibt es so tolle Tröstchen wie Feinde bauen deine Größe. Ja, an Schwierigkeiten wachsen wir, das stimmt schon, aber muss das immer so sein? Oder wer keine Feinde hat, der hat keinen Charakter. Heißt das für mich, dass ich mir Feinde zulegen muss, dass ich endlich Charakter kriege? Nein, damit ist gesagt, gerade durch die Probleme, denen du dich stellen musst, wird dein Charakter profiliert. Ein Couch-Potato kann sich vergessen, da gibt es keine Charakterstärkung. Erst ein richtiger Gegenwind lässt den Drachen steigen, so hat es jemand gesagt. Das klingt alles so toll. Aber oft sind es gerade diese feindlichen Störmanöver, die uns im Leben weiterkommen lassen, die einmalige Gelegenheiten bieten, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die normalerweise nicht auf dem Tagesplan sind. Und ihr Lieben, wenn du nicht unter Druck gerätst, wie willst du dann herausfinden, bei wem du den Druck abgeben kannst? Bei wem du Erleichterung findest? Bei wem du Erlösung findest? Oder wenn du nicht selbst durch Härteprüfungen hindurch musst, wie kannst du andere verstehen? Wie kannst du die Erfahrung machen, dass du nicht allein unterwegs bist, sondern dass einer an deiner Seite ist, der dich begleitet, der dich festhält und unter Umständen auch trägt und durchträgt? Und wenn ich manchmal an meine Grenze komme, wie kann ich sonst den unermesslichen Reichtum meines Herrn Jesus Christus entdecken, wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, wenn alles am Ende ist? Herr Jesus Christus, danke, jetzt fängt es bei dir erst richtig an. Jetzt geht es bei dir los. Ja, es sind die schlechten und bösen Tage, die besondere Gelegenheiten schaffen. Grausige Tage, die uns manchmal wirklich daran hindern, diese Tage auch zu bewältigen. Aber mit Gottes Hilfe ist es möglich. Und wir gehen sogar gestärkt daraus hervor. Das sind besondere Gelegenheiten, wenn Gott uns irgendwo hingestellt hat. Und dann will er uns eben nicht nur Weisheit schenken, wie wir umgehen mit diesen ganzen Dingen, die ich gerade aufgezählt habe, sondern vor allen Dingen will er uns seinen Willen kundtun. Er will uns führen. Das sind ja immer die Fragen, die uns bewegen. Was ist für mich als Nächstes dran? Wie schaut es aus in unserer Beziehung? Wie denkt Gott darüber? Wie möchte er, dass es jetzt weitergeht? Wie sieht es beruflich aus? Soll ich da weitermachen oder muss ich mich nach etwas anderem umschauen? Oder was ist der Weg Gottes für mich ganz persönlich? Und wo ist der Platz in meiner Gemeinde? Mein Platz? Wo will er mich haben mit meinen Gaben und Fähigkeiten? Im Blick auf missionarische Schritte unter Umständen. Aber Führung Gottes haben nicht nur etwas zu tun mit den Wegen, mit unserem Tun auf diesen Wegen, sondern mit unserem Sein. Daran ist er in erster Linie interessiert. Und zwar an dem, der du bist und der du sein wirst mit seiner Hilfe. Wie gesagt, Weisheit von oben, göttliches Zeitmanagement, Gottes ganz persönliche Führung, das sind Elemente des einen Schrittes. Seid gefüllt mit guten Gedanken. Die rein menschliche Seite, würde ich sagen. Aber dann gibt es auch einen zweiten Schritt für den Lebenswandel. Das ist die göttliche Seite. Seid gefüllt mit Gottes Geist. Hier geht es weniger um Ressourcen von außen, sondern von innen. Aus welcher inneren Ressource lebe ich? Wovon werde ich erfüllt? Womit bin ich gefüllt? Und interessant ist, dass Paulus hier Wein und Geist gegenüberstellt. Berauscht euch nicht mit Wein, das könnte zügellos machen. Ihr könntet die Kontrolle über euch selbst verlieren. Es muss nicht der Alkohol sein, es kann was anderes mich in Beschlag nehmen. So sehr in Beschlag, dass ich nicht mehr recht bei Sinnen bin. Was mich umhertreibt und beherrscht, was mir letztlich die Freiheit nimmt, den Frieden raubt und die Freude. Und hier wird nun ein anderes gefüllt und erfüllt sein angesprochen. Erfüllt mit dem Heiligen Geist. Das ist Gottes Vorsorge und Fürsorge für unsere menschlichen Bedürfnisse. Dass wir Bedürfnisse haben, darüber brauchen wir uns gar nicht zu schämen. Wir sind nicht unabhängig und autark, keiner von uns. Keiner ist Eigenversorger oder total eigenständig. Und deswegen müssen wir uns ganz genau überlegen, an welche Quelle schließe ich mich an? An welcher Quelle finde ich das wahre Leben? Es gibt diese wunderbare Geschichte im Johannesevangelium, Johannes 4, von der Frau am Jakobsbrunnen. Da heißt es in Vers 4, so beginnt der Abschnitt, Jesus musste nach Samaria reisen. Und ich habe mich gefragt, warum? Und wenn man die Geschichte liest, kommt man darauf, dass es wegen dieser einen Frau ist, die an der falschen Lebensquelle ihren Durst stillen wollte. Ja, sie hatte viele Beziehungen gehabt, diese Frau, und konnte deswegen nur mittags an den Brunnen gehen, wo keine anderen hinkamen. Und gerade dort begegnete sie Jesus. Und der Ausgangspunkt dieser Begegnung war, dass Jesus Durst hat und er bittet sie, um etwas zu trinken. Ja, der Brunnen in Sichem, dieser Jakobsbrunnen, war also der Ort der Begegnung. Ausgangspunkt und dann Anknüpfungspunkt, wo Jesus diese Frau bittet, ihm zu trinken zu geben. Und diese Frau kommt mit ihm ins Gespräch und Jesus spricht dann von dem Wasser des Lebens in Vers 13. Das ist eigentlich der Mittelpunkt der ganzen Geschichte. Das Wasser des Lebens, lebendiges Wasser. Und er sagt, es gibt also ein Wasser, von dem du immer wieder Durst bekommst, das ist das Wasser aus diesem Brunnen, aber ein Wasser, das in Ewigkeit nicht aufhört, deinen Durst zu stillen. Und in diesem Gespräch kommt er dann auf den wunden Punkt zu sprechen. 5 Männer hast du gehabt und den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Und du bist nicht gestillt worden mit deiner Sehnsucht, mit deinem Verlangen. Der wunde Punkt, der dann aber umschlägt in einen Wendepunkt in Vers 21, wo sie dann letztlich von ihm auf das Heil hingewiesen wird, das in Jesus Christus ihr begegnet, wodurch sie heil werden kann. Und wo Jesus als Höhepunkt der Geschichte sagt, ich bin das Heil, ich bin es, der Messias. Und dann sehen wir, wie diese Frau diese Botschaft in ihr Dorf trägt. Und das ganze Dorf macht sich auf den Weg zu Jesus. Menschen, die Sehnsucht haben nach dem wahren Leben, nach dem lebendigen Wasser. Aber in dieser Geschichte steckt noch ein kleines, großes Geheimnis. In Vers 13 und 14 heißt es, wer von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Wer aber vom Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten. Sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. In ihm. Er in mir. Das ist das Geheimnis authentischen Christseins. Christ ist jemand, der Christus hat. Das ist die kürzeste Definition von Christsein. Christ bin ich durch Christus in mir. Und wer Christus hat, der ist erfüllt vom Heiligen Geist. Christus und den Geist Gottes können wir nicht voneinander trennen. Und der Heilige Geist möchte sich nach außen äußern, aber er beginnt immer von innen. Und das wird auch in unserem Predigttext deutlich zum Schluss. Zurück noch einmal zu Epheser 4, ab Vers 18. Wie geht es weiter? Durch Reden. Das heißt, dass man miteinander ins Gespräch kommt darüber, was man erlebt hat, wie es in Kolosser 3, 16, dem Parallelvers heißt, lasset das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das wäre doch diese großartige Aufgabe, dass wir das miteinander teilen, dass wir nach dem Gottesdienst auch vielleicht sogar über andere Dinge sprechen, als nur über Mittagessen und Sonntagsausflug und Wochenplan und so weiter, sondern vielleicht sogar zu dem Wort Gottes zurückfinden. Durch Reden, durch Singen heißt es hier. Und ich bin da natürlich sehr erschrocken, weil Singen nicht meine große Stärke ist. Meine Stimme ist der einzige Grund, warum ich nicht an der Wiener Staatsoper singe. Aber sonst würde alles passen. Meine ich, glaube ich. Ja, aber das Schöne ist, dass Paulus sagt, singt dem Herrn in eurem Herzen. Das kann ich. Da störe ich niemanden, da ärgere ich niemanden, sondern habe ich große Freude selbst daran. Ja, durch Reden, durch Singen, durch Danken. Für alles und jederzeit, das ist der Lebensstil der Christen. Von einer älteren Frau habe ich vor kurzem gehört, ist gesagt worden, dass sie Schweres durchgemacht hat in ihrem Leben. Sie hat es wahrlich nicht leicht gehabt, aber für sie war das ein Thema, das sie immer wieder begleitet hat. Wenn sie gefragt wurde, wie geht's Ihnen denn? Ich danke mich durchs Leben. Ich danke mich durchs Leben. Den Satz werde ich nie vergessen. Ich danke mich so durchs Leben. Ja, ist das nicht wunderbar? Aber so etwas kann nur der Heilige Geist in einem Menschenleben vollbringen, dass wir voneinander reden, miteinander singen oder alleine und dass wir das vor allen Dingen auch durchs Danken nach außen bezeugen. Zwei Schritte nur. Gefüllt mit guten Gedanken, links, gefüllt mit Gottes Geist, rechts, links, rechts, Amen.